herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Mein Name ist Andreas Heidrich und ich bin der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Ja, in dieser Bibelstunde wollen wir uns wieder einen Bibeltext ansehen und überlegen, was sagt uns dieser Text? Was steckt dahinter? Was sollte gesagt werden? Und bevor wir das aber tun, möchte ich wie immer einladen, dass ihr euch die Bibel bereitlegt, dass ihr selber mit reingucken könnt, was steht da, und vielleicht auch nochmal an eine andere Stelle springen könnt. Und dann würde ich gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du lebendig bist und dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass du an uns wirkst durch dein Wort. Darum wollen wir dich bitten. Bitten dich um offene Ohren, dass wir ja auch zuhören, wenn du sprichst. Segne uns, Herr. Amen. Ja, wir wollen uns heute mit dem Text Römer, den Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 32 ansehen. Und bevor ich den Text mal vorlese, will ich erstmal noch so eine kleine Einführung in den Zusammenhang und den Umfeld des Textes geben. Paulus hat diesen Brief geschrieben, den Brief an die Römer. Und Paulus war ja unterwegs auf vielen Missionsreisen und hat Gemeinden gegründet, vor allen Dingen in Asien, also der heutigen Türkei, und in Griechenland. Und er hat sich um diese Gemeinden gekümmert, hat darauf reagiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und sein nächstes Ziel war dann, bis ans Ende der damals bekannten Welt, das heißt Spanien, weiter zu missionieren. Und auf diesem Weg nach Spanien wäre er gerne vorher noch nach Rom gekommen und hätte die Gemeinde, das werden wir gleich noch sehen, hätte die Gemeinde gern unterstützt. Und der Römerbrief ist sowas wie eine Vorstellung seiner Theologie, beziehungsweise auch ja, eine Vorstellung von sich, was er so predigt, was er so glaubt. Er wollte, und das können wir dann lesen, nochmal genauer nachlesen, in Kapitel 1, Vers 11, er wollte die Christen in Rom ermutigen und stärken und er wollte in Rom Frucht bringen. Also das heißt, er wollte evangelisieren, er wollte, dass Menschen Christen werden, dass sie Jesus nachfolgen. Das lesen wir dann noch in Vers 13. Rom war eine spezielle Stadt, nicht so wie jede andere Stadt im Römischen Reich. Sie war nämlich die Hauptstadt des Römischen Reiches und als Hauptstadt hat man so ein gewisses Selbstverständnis. Wir kennen so diese Sprüche zum Beispiel vom FC Bayern, Mia San Mia. Auch die Berliner haben eine ganz besondere Art, über ihre Stadt zu denken und auch in dem Zusammenhang über sich zu denken. Und so war das damals natürlich auch. Ja, in Rom gab es die neuesten Entwicklungen. Da gab es großes Getümmel, in dem man Dinge ausprobieren konnte, wo man auch mehr Möglichkeiten hatte, Dinge auszuprobieren und so weiter. Es gab exotischere Dinge zu sehen und es gab durch die Reichen, die hat es natürlich auch in die Hauptstadt gezogen, und durch die gab es Wohlstand zu sehen und durch die gab es Luxus und so weiter. Es gab aber auch, wie das immer so ist, abartige Neigungen, die da waren. Die gibt es überall und die gibt es immer, aber in so einer Großstadt ist natürlich viel mehr Raum dafür da. Paulus schreibt also an die Christen und will in seinem Brief seine Botschaft, die er verkündet, darlegen und will sich selber auch vorstellen. Und das tut er dann recht bald und in unserem Text fängt er damit an und legt den Grundstein seiner Verkündigung, also erklärt, was ist so das Grundlegende, was er glaubt. Und ich lese mal vor aus der Basisbibelübersetzung Römerbrief Kapitel 1, die Verse 16 bis 32. Da steht Folgendes. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Schließlich wissen sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt, denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Sie kennen Gott. Trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und den Dank zuteil werden, die Gott zustehen. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und in ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seiner Stelle setzten sie Standbilder von vergänglichen Menschen oder von Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie in ihren innersten Begierden ausgeliefert. Er überließ sie der Unsittlichkeit, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Der sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Deshalb hat Gott sie in schändlichen Leidenschaften ausgeliefert, denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie in ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voll Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihre Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Paulus redet in dieser Stelle über zwei grundsätzliche Zustände, die sehr entscheidend sind. Auf der einen Seite redet er von der Macht Gottes. Paulus schreibt, er schämt sich des Evangeliums nicht. Das heißt, er bekennt also nicht nur, er steht auch noch dann dazu, wenn es verächtlich gemacht wird. Also das ist noch ein Schritt weiter, als zu sagen, ich bekenne mich zu Gottes guter Nachricht. Und dann schreibt er weiter, sie ist eine Kraft Gottes oder eine Macht Gottes. Paulus macht klar, es handelt sich hier nicht um eine Idee, um ein theoretisches Konstrukt, sondern es handelt sich um eine Wirklichkeit. Gottes gute Nachricht ist eine Wirklichkeit. Gottes gute Nachricht ist eine Kraft, eine Macht. Sie hat nämlich die Kraft über Leben und Tod. Eine Macht, die Wunder tut. Wunder, die wir über Jesus lesen. Wunder, die aber Paulus selber erlebt hat. Als er vom Reittier gefallen ist und Jesus ihm begegnet ist. Als er wieder, nachdem er blind war, wieder sehen konnte. Wunder, die er selber, also durch ihn getan wurden. Heilungswunder und so weiter und so fort. Und diese Macht, von der er schreibt, die Macht Gottes, das Besondere daran ist, dass sie nicht nur Wunder tun kann, sondern dass sie auch unabhängig ist vom Verkündiger. Also Paulus hatte das Thema ja mit den Korinthern, dass er nicht so gut predigen konnte wie Apollos. Und trotzdem wirkt die Macht Gottes, trotzdem wirkt die gute Nachricht Gottes. Sie braucht nicht den guten, beredeten Prediger, sie tut von alleine, was sie kann. Wir können das lesen in Jesaja 55, Vers 11, da gibt es ein ein Vers, der genau das anspricht. Da sagt Gott, so ist es auch mit dem Wort, was von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Also, Gottes Reden, seine gute Nachricht, seine Verheißungen sind eine Macht, die umgesetzt werden, die passieren. Ja, und was tut diese Macht jetzt ganz konkret? Auf was spielt Paulus an? Das schreibt er auch. Nämlich, sie rettet. Diese Macht rettet jeden, der glaubt. Und das Wunderbare ist, dass dieser Glaube keine Leistung sein soll. Das ist nichts Erarbeitetes von uns, sondern dieser Glaube ist eine vertrauende Antwort auf die Erkenntnis, dass es Gott gibt. Auf die Erkenntnisse, diese Ahnung, dass es Gott gibt, die vertrauende Antwort, ja, ich glaube. Ja, ich will dir vertrauen. Und das erkennt man, das könnte man ja sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen schwach, vielleicht muss man doch irgendwas machen. Vielleicht gibt es doch da das eine oder andere. Das beste Beispiel für mich ist immer der Verbrecher am Kreuz, der sich zu Jesus dreht und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus macht ihm direkt die Zusage, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, aber das ist wahrscheinlich einer der Menschen, die am allerkürzesten vertrauen mussten und glauben mussten oder geglaubt haben. Und trotzdem wird er gerettet. Und diese rettende Botschaft, das macht Paulus auch noch deutlich, die gilt nicht mehr einem vorhergesehenen Volk, nicht mehr den Israeliten, sondern diese Botschaft gilt allen. Allen Völkern und allen sozialen Ständen. Es gibt keine Unterschiede mehr. Diese Botschaft, diese Macht rettet, und zwar alle. Alle, die glauben. Und jetzt führt Paulus noch einen zweiten Begriff ein, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit Gottes, wo er sagt, die wird sichtbar, ist ein Begriff, der zwischen zwei anderen Begriffen steht, nämlich eben dieser Macht, die ich gerade schon angesprochen habe, ja, dieser Macht und dem Zorn Gottes. Die Gerechtigkeit steht zwischen der Macht Gottes und dem Zorn Gottes, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Und die Gerechtigkeit sorgt dafür, dass der Glaubende erhalten wird, dass der Glaubende weiterlebt. Und das, was wir da lesen, ist eine andere Übersetzung aus Habakuk 2, Vers 4. Da steht nämlich schon, derjenige, der nicht aufrichtig ist, erhält seine Strafe. Ein Gerechter aber wird durch seine Treue leben. Das heißt, diejenigen, die Gott vertrauen, werden von Gott erhalten in ihrem Glauben. Die bekommen durch Gott Kraft. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott uns versorgt mit Glauben, wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir ihm vertrauen wollen. Und dann kommt Paulus zum zweiten Abschnitt, zu diesem Begriff der Zorn Gottes. Und er macht klar, Gott hat auch einen Anspruch an uns. Und Paulus schreibt, dass Gott zu erkennen ist anhand der Schöpfung. Also wir ahnen, dass hinter dem, was wir sehen, hinter der natürlichen Ordnung, Gott zu erkennen ist. Das heißt, hinter den Sternen, hinter den biologischen Prozessen, die man erkennen kann und so weiter, dass wir erahnen, dass dahinter ein Schöpfer steckt, der das alles geordnet hat. Natürlich haben die Naturphänomene, die man so beobachten kann, die haben damals sicherlich mehr Eindruck gestiftet, als Paulus gelebt hat, weil man noch nicht so viel wusste, weil man sich vieles noch nicht erklären konnte. Aber selbst heute, mit dem Stand unseres Wissens, muss man sagen, oder vielleicht auch gerade jetzt, wo wir so viel mehr wissen, wo wir die Prozesse dahinter noch erkennen können, biologisch, chemisch und so weiter, muss man eigentlich sagen, das Wundersame ist geblieben. Dass da eine so genaue, so feine Ordnung hinter vielen Dingen steckt, muss einen eigentlich stutzig machen. Muss einen eigentlich ins Fragen bringen, wer steht dahinter? Wer hat das alles geordnet, dass es nicht im Chaos versinkt? Und überall da, wo wir dieses System stören, diese Ordnung stören als Menschen, da hat es meistens schlimme Auswirkungen, die wir mit viel Aufwand und in vielen Jahren erst beheben können. Also nur als ein Beispiel, gestern kam in den Nachrichten die Meldung, dass das Ozonloch jetzt wieder geschlossen ist. Und ich habe so gedacht, wie viele Jahre, Jahrzehnte war das Thema, dass es ein Ozonloch gibt, was immer größer wird und dass man Gegenbewegungen schaffen muss und dass man sich weltweit darauf geeinigt hat, FCKW zu verbieten und dass sich jetzt das Ozonloch geschlossen hat nach so vielen Jahren. Da merkt man, wenn wir in diese Ordnung eingreifen, geht es oft schief. Und das gibt es an vielen anderen Stellen auch noch zu beobachten. Paulus denkt aber gar nicht so global oder ihm geht es gar nicht so um das Globale, sondern er bleibt ganz bei uns. Denn überall da, wo sich Menschen von Gott abwenden oder ihn gar nicht erst ernst nehmen, sich ihm gar nicht erst zuwenden, da wird auch das zwischenmenschliche System durcheinander gebracht. Und Paulus bringt in den kommenden Versen Beispiele für diese Verdrehung in Anlehnung an die 10 Gebote. Also alles das, was jetzt kommt, kann man den 10 Geboten zuordnen. Und dann merkt man eben, dass sie das erste und das zweite Gebot, das heißt, du sollst Gott ehren und du sollst seinen Namen nicht missbrauchen, das wird eben gebrochen, das wird verdreht dadurch, dass die Menschen sich andere Götter machen aus Kreaturen oder aus irgendwelchen Gegenständen. Das war damals sehr plastisch mit Fruchtbarkeitsgöttern und so weiter und so fort. Gott für den Regen, Gott für die Ernte und so weiter. Das gibt es aber heute noch genauso, dass es Götter gibt, Dinge, die uns so wichtig sind, viel wichtiger als alles andere. Da könnt ihr jetzt selbst einfügen, was euch einfällt. Und da gibt es vieles, was einem einfallen kann. Das 6. Gebot wird gebrochen dadurch, dass die Menschen eben unnatürlichen Verkehr haben. Dazu muss man wissen, dass Paulus hier natürlich bei den Römern eine ganz besondere Schicht anspricht, nämlich die Reichen, die haben es sexuell komplett übertrieben, die haben Orgien gefeiert, es gab einen historischen Wettstreit zwischen zwei Frauen, welche denn mit den meisten Männern schlafen kann und dann gab es eine Gewinnerin. Solche Sachen spricht Paulus da an und das in diesem Zustand, dass ja eigentlich die Römer, die römische Bevölkerung und vor allem die, die wohlhabend und reich sind, die müssten Gott eigentlich am allerbesten erkennen. Die haben ja alles. Die sind ja versorgt. Die haben ja zu essen. Die müssen nicht hungern. Die haben alles, was sie brauchen, ist da. Und trotzdem erkennen sie Gott nicht. Und dann kommt eben das, ne? Der schändliche Verkehr miteinander und so weiter. Und so weiter. Und dann die Verse 28 und die folgenden. Die ganze Aufzählung, ja, sie gehorchen ihren Eltern nicht, sie sind mordlustig und so weiter und so fort. Alles Brüche der 10 Gebote, also sie missachten die 10 Gebote. Und wenn man diesen Text liest, dann kommt man an einem Ausspruch nicht vorbei, der 3-mal vorkommt. Nämlich der Ausspruch, da hat sie Gott ausgeliefert. Oder bei Luther heißt es, glaube ich, er hat sie dahingegeben, in ihren Begierden dahingegeben. Gott reagiert nicht mit Feuerregen. Gottes Zorn sieht nicht so aus, dass er jetzt mit dem Blitz reinfährt und ihnen mal so richtig zeigt, was Sache ist, sondern dass Gott sie ihren Gedanken und ihren Begierden überlässt. Er überlässt sie ihrer eigenen Unordnung. Man könnte sagen, macht doch euer Zeug alleine. Aber so ist es eigentlich nicht. So handelt Gott nicht, aber er nimmt sie so ernst und lässt sie da drin in ihren Gedanken. Und diese Gedanken werden ihn selber zum Verderben. Diese Systemstörung, die Menschen im Endeffekt herbeiführen, wird ihnen selber zum Verhängnis. Die führt nicht zum Leben, weder hier auf dieser Erde noch in Ewigkeit. Vielleicht ist euch aufgefallen, wie unproportional diese 2 Punkte verteilt sind. Also auf der einen Seite die rettende Macht Gottes bekommt 2 Verse und der Zorn Gottes bzw. die Verdrehung der Menschen steckt in 15 Versen, wird in 15 Versen ausgelegt. Aber das ist das, was an vielen Stellen passiert, nämlich diese Verdrehung, die kommt viel häufiger vor, die ist überall zu beobachten, die kann jeder von uns sehen. in der Welt. Überall werden andere Götter angebetet. Überall sind andere Dinge wichtig als der lebendige Gott und seine Ordnung. Und auf der anderen Seite ist die rettende Macht Gottes so stark, dass sie eben einen Verbrecher vom Kreuz weg das ewige Leben geben kann. Für uns ist das zum einen eine Anfrage, nämlich, wo denke ich eventuell mit eigenen Wegen besser dazustehen, besser zu fahren als mit Gottes Gebot? Und auf der anderen Seite zeigt uns die Macht Gottes als eine gegenwärtige Möglichkeit, die ohne meine Leistung, nur durch das Vertrauen der Antworten auf Gottes Gegenwart, auf Gottes Rettungsangebot, ich immer wieder umkehren kann und ich immer wieder bei Gott andocken kann, mich ja auch nach seinem Willen zu fragen und seinen Willen zu tun. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für diese Botschaft, hab Dank, dass du durch Paulus so klar redest. Hab Dank für deine Gebote und wir bitten dich, dass du uns hilfst, an dir dran zu bleiben, an dieser rettenden Botschaft. Immer wieder im Vertrauen Ja zu sagen, im Glauben zu bleiben, Herr. Und wir bitten dich, da wo wir verdrehen, wo wir deine Gebote verdrehen, deinen Willen verdrehen, dass du es uns zeigst und dass wir umkehren. Und wir bitten dich auch, dass viele, die eigene Wege oder über eigene Wege Leben suchen, dass sie dich erkennen und dass sie merken, dass du sie liebst und dass du das Beste mit ihnen vorhast. Herr, rette die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, alle, die dich nicht kennen. Amen. Ja, ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am Sonntag, 16.30 Uhr. Und nächste Woche wird es 19.30 Uhr wieder eine Bibelstunde geben, aber anders. Ja, ich weiß, in den letzten Wochen gab es oft die Ansage, dass es anders wird, dass es mal ausfällt oder so. Aber ich habe festgestellt, dass mir das fehlt, mit euch im Austausch zu sein und mit euch zu reden. Ganz oft, das, was ich hier machen kann, ist nur ein Vortrag. Und ich weiß, dass ein Vortrag ein viel schlechter ist als ein Gespräch. Das habt ihr schon am Sonntag bei der Predigt. Das ist auch ein Monolog. Und eigentlich möchte ich so nicht weitermachen, sondern mir wäre es lieber, wenn wir im Gespräch sind. Und das geht natürlich jetzt nicht so einfach vor Ort. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir das per Videochat machen, in einer Gruppe ein Thema bearbeiten und diskutieren. Und jeder, der von euch Interesse hat, daran mitzumachen, der kann mich einfach kontaktieren über unsere Internetseite lkg-spremberg.de. Da stehen alle Kontaktdaten, E-Mail und Telefon und so weiter. Sagt mir einfach Bescheid und ich sage euch dann, wie wir uns treffen können. Es wird auch eine Möglichkeit geben für diejenigen, die nur hören können oder die nur am Telefon dabei sein können. Auch für die wird es was geben. Ja, und zum Abschluss sage ich wie immer, bleibt Gott befohlen und tschüss.